Hey Julia, ich bin's, Diana. Und ich will hier jetzt nochmal was in eigener Sache senden an unsere liebe Hörerin. Wir hätten gern immer noch so gern eure Fragen an uns, eure Kommentare, Anregungen, wo euch unser Podcast vielleicht mal besonders genützt hat, für unsere Special-Folge zu unserem dritten Geburtstag. Und zwar per Mail an podcast@brigitte.de, auf Instagram an meno-brigitte. Und auch wirklich sehr gern als Sprachmemo, einfach mit der Sprachnotizfunktion vom Handy aufgenommen und dann teilen an podcast@brigitte.de. Das Ganze bitte bis zum 27. April. Wir freuen uns drauf. Und jetzt will ich nochmal was zur Folge sagen. Also ich habe heute mit Mrs. Menopause Dr. Katrin Schaudig gesprochen und ihr endlich die Frage aller Fragen gestellt, nämlich die nach dem Brustkrebsrisiko bei einer Hormontherapie mit bioidentischen Hormonen. Wir springen mitten rein in die Problematik ohne weitere Anmoderation, denn ich glaube, Dr. Katrin Schaudig muss ich euch, liebe Mino, an mich Hörerin, nicht vorstellen. Das ist jetzt die direkte Fortsetzung der Folge von vor 2 Wochen. Das Gespräch geht einfach weiter. Und noch ein Hinweis: Wir sprechen ja über den nicht hormonellen Wirkstoff Fezolinetant gegen Hitzewallungen in dieser Folge. Und da gab es, nachdem wir sie aufgezeichnet hatten, eine Änderung. Inzwischen muss man das so machen, wie Katrin Schaudig sowieso gemacht hat, wie ihr gleich hören werdet. Man muss die Leberwerte kontrollieren, wenn man dieses Mittel verordnet bzw. nimmt. Die Info dazu stelle ich auch nochmal in die Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
So, jetzt will ich noch ein Fass aufmachen.
Ich ahne es.
Wir haben ja das Problem, dass es zur Kombination Östradiol und Progesteron vergleichsweise wenig Daten gibt, jedenfalls viel, viel weniger und weniger gute als zu den synthetischen und früheren Präparaten. Und jetzt würde ich gerne nochmal aus deinem Mund hören, was kann man zum Brustkrebsrisiko einer bioidentischen Hormonersatztherapie sagen? Auf Insta liest man nämlich wirklich oft, dass sie das Brustkrebsrisiko gar nicht erhöht. Ich werde da immer so ein bisschen nervös. Ich wollte jetzt einfach gerne das nochmal mit dir thematisieren. Wie stehst du davor?
Ich bin total dankbar, dass du dieses Thema aufgreifst, weil es ist tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema. Und ich schalte mich in diese Instagram-Diskussion bewusst nicht ein. Aber da hat also eine Kommentatorin hat dann also vehement geschrieben, bioidentische Hormone machen keinen Brustkrebs. Wie traurig, dass die Präsidentin der Menopausegesellschaft das nicht weiß. Da habe ich so ein bisschen geschmunzelt. Ich gebe zu, es juckte mir im Finger, mich da jetzt
das
einzuschalten.
Das heißt, du verfolgst es mit,
ganz
aber kommentierst nicht.
Ganz gelegentlich. Ich habe es mehr durch Zufall gesehen. Und zwar deswegen, weil wohl im Rahmen dieser Kommentierung eine Podcast-Hörerin von meinem anderen Podcast gesagt hat, ich habe Frau Schaudig so verstanden, dass auch die bioidentischen Hormone nach 5 Jahren Brustkrebs machen. So, worauf basiert das? Also, auch da fand ich im Instagram, es gäbe doch diese berühmte Studie von 2008 an 100.000 Frauen, dass das eben keinen Brustkrebs macht. Im Gegenteil, es gibt sogar die Äußerung, und zwar damals, als diese Studie rauskam und auch in der Menobubble im Internet, dass Progesteron sogar schützt vor Brustkrebs. So, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Du hast völlig recht, wir haben nicht so viele Daten zur Langzeitwirkung von Progesteron. Genau genommen gibt es praktisch keine Daten, wo Frauen die Hormone länger als ein paar Jahre genommen haben. Da gibt es übrigens gute Studien, also Placebo kontrolliert, randomisiert, so 1, 2, 3 Jahre. Und zwar wirklich die großen und guten Studien, da kommt raus kein mehr Brustkrebs. Also so
von Östradiol, Progesteron,
Kombi. Genau. Mhm. Mhm. So, das ist ja schon mal eins. Und
okay,
dann,
wie viele Jahre waren es jetzt?
Ja, unterschiedlich. 1, 2, 3. Also man sagt so bis 5 Jahre. Aber ich,
da kommt es wahrscheinlich
her. Ich wehre mich, ja, aber es gibt, die meisten dieser Studien dauern gar nicht 5 Jahre. Die gehen 1 Jahr, 3 Jahre, 4 Jahre. Also dieses 5 ist schon wieder ein bisschen arbiträr. Aber egal. Also das ist so ein paar Jahre, kann man sagen. War kein Risiko nachweisbar. Die Studie, auf die sich da immer wieder bezogen wurde, Und es ist eigentlich die einzige, die das wirklich mal Langzeit nachgeguckt hat. Es ist aber eine reine Beobachtungsstudie. Das heißt, Beobachtungsstudien bedeuten immer, wir haben nicht so top viele Informationen. Das war die große E3N-Studie. Da wird dann immer wieder gesagt, ja, da hat man doch 100.000 Frauen untersucht. Dafür muss man schon mal wissen, es war eine Studie an französischen Lehrerinnen, da hat man 500.000 angeschrieben, aber nur 100.000 haben geantwortet. Das ist jetzt schon mal so ein sogenannter Selektionsbias. Also welche 100.000 jetzt da beantwortet haben, ist die Frage. Aber das ist ja relativ viel. Und dann hat man die einfach immer nur befragt, was nehmen sie, was haben sie genommen und was haben sie für Erkrankungen. So, in den ersten 5 Jahren kam tatsächlich raus, die hatten kein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Übrigens auch nicht mit Östrogen alleine. Also da war kein so sehr großer Unterschied. Aber wenn sie andere Gestagene als Progesteron genommen haben, war das Brustkrebsrisiko erhöht. Da kam dann zum Beispiel schon raus, dass nach einem Jahr das Brustkrebsrisiko erhöht ist. Das kann ja gar nicht sein, weil Brustkrebs braucht ein bisschen länger, um sich zu entwickeln. Also nach einem Jahr, das ist jetzt schon mal biologisch überhaupt nicht plausibel, mal so, um es am Rande zu sagen. So, jetzt haben sie das längerfristig genommen. Und jetzt wird's spannend. Die erste Publikation kam 2008 und da hieß es eben, dann hat man sich sogar verstiegen, Progesteron schützt vor Brustkrebs. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass in der zweiten Zyklushälfte unter Progesteronwirkung die Brustzellen stärker wachsen. Ich gebe zu, dass ich mich damals immer schon gefragt habe, wer weiß, wie wenig Progesteron die genommen haben, wie wenig sie es dosiert haben. Vielleicht ist gar nicht so viel an der Brust angekommen, habe ich mir dann so gedacht. So. Und dann gab es eine Folgepublikation, ich glaube 2014, da hat man über die Langzeitgeschichten berichtet. Interessanterweise ist in dieser Publikation im Abstract, also das ist immer die Zusammenfassung, steht davon nichts. Und du musst ganz lange suchen in der Publikation und dann findest du eine kleine Tabelle. Und da steht dann, wenn bei den Frauen, die das Progesteron mit dem Östrogen zusammen langfristig genommen haben, und da steht jetzt leider wieder die Zahl von 5 Jahren, die haben einfach geguckt, bis zu 5 Jahren und dann 5 bis 10 Jahre, also ob das jetzt nach 6, 8 oder 10 Jahren war, so. Und jetzt ist das Wichtige, die Frauen, die Östrogen und Progesteron genommen haben, haben ein 1,3-fach erhöhtes Brustkrebsrisiko gehabt, was signifikant war. Also das heißt, Langzeitbeobachtung genau dieser Studie hat ein erhöhtes Risiko gezeigt. Und wir haben aber keine Informationen darüber, wie viel Progesteron die genommen haben. Auch mit Dydrogesteron geringfügig erhöhtes Risiko. Fast kein Risiko mit Östrogen alleine, also 1,1 oder so. Aber bei den synthetischen Gestagenen war dann eine Verdopplung des Risikos. Also großer Unterschied zwischen Progesteron / Dydrogesteron versus synthetisch, aber trotzdem erhöht mit bioidentischem Progesteron. Und das ist irgendwie nirgendwo angekommen. Und es ist auch, ich muss das nochmal sagen, es wundert mich schon so ein bisschen, auch in der Publikation so im Kleingedruckten, ist es eine Tabelle. Ich habe die Arbeit, ich kann die auch jedem gerne zeigen, aber
sollte vielleicht mal den Link mit reinstellen, ne?
Ja, das, ich habe mir dann tatsächlich überlegt, ob wir das nochmal irgendwo als Pressemitteilung oder so machen. Und noch dazu kommt, dass die Qualität dieser Studie, weil es eine reine Fragebogenbeobachtungsstudie ist und wir wenig Informationen haben darüber, wie viel Progesteron oder Dydrogesteron haben die genommen und wie oft. Und jetzt kommt nochmal der Knaller. In der gleichen Langzeitbeobachtung kommt nämlich raus, dass genau diese Gruppe von Frauen, die das länger als 5 Jahre genommen haben, mit Progesteron ein deutlich erhöhtes Gebärmutter-Schleimhautkrebsrisiko hatten, nämlich 2,7-fach.
Im Vergleich zu den synthetischen Gestagenen.
Ja, nee, auch zu denen, die nichts genommen haben, aber auch zu denen mit den synthetischen. Da war tatsächlich das Risiko bei den synthetischen tendenziell erniedrigt, was einen nicht wundert. Und mit Dydrogesteron, wenn die es länger als 5 Jahre genommen haben, war es immerhin auch 1,6-fach knapp signifikant.
Wir reden jetzt über Gebärmutterschleimhautkrebs.
Ja.
Da hattest du aber doch gerade gesagt, dass Progesteron das Risiko senkt.
Ja, aber nur, wenn du es ausreichend hoch dosierst. Und jetzt komme ich nochmal weiter.
Okay.
Deswegen ist mir das auch sehr wichtig. Ich habe gerade gesagt, da habe ich mich immer gefragt, haben die vielleicht nicht viel Progesteron genommen? Und diese Langzeitbeobachtung aus genau der gleichen Studie hat gezeigt, nee, die haben offensichtlich nicht genug Progesteron genommen. Tragischerweise hat diese Studie dazu geführt, dass in der Leitlinie für Gebärmutterschleimhautkrebs, also Endometriumkarzinom, sogar drinsteht, bei längerer Anwendung als 5 Jahre schützt Progesteron und Dydrogesteron nicht vorm Endometriumkarzinom. Das finde ich jetzt auch wieder eine völlig übertriebene Aussage. Aber meine Konsequenz aus diesen Daten war, ich glaube, wir dosieren das einfach zu niedrig. Das heißt, seitdem gebe ich tendenziell immer ein bisschen mehr Progesteron und ein bisschen mehr Dydrogesteron, als ich das vorher gemacht habe. Da gibt es leider keine knallharten Daten dazu. Also Professor Römer und Professor Mück haben das schon mal untersucht, wie viel Gel brauche ich, wie viel Progesteron. Aber das ist auch immer nur so eine Pi mal Daumen-Regel. Und die haben das natürlich auch nicht über mehr als 5 Jahre gemacht, ja?
Woher kommt denn dann das, dass das immer wieder heißt, die erhöhen das Brustkrebsrisiko gar nicht?
Ja, das kommt aus dieser Studie von 2008. Aber die war nur Anwendung bis zu 5 Jahren. Da steht auch wirklich drin, ich kenne die, ich habe die auch immer gezeigt. Es wurde auch vielfach kritisiert.
Okay,
aber
jetzt verstehe ich das. Und dann kam sozusagen eine zweite Veröffentlichung auf Basis desselben Kollektivs und da wurde das dann korrigiert im Grunde genommen?
Nö, da hat man einfach gesagt, nach 5 Jahren ist nichts passiert, aber nach mehr als 5 Jahren oder?
Ja, aber diese Aussage macht kein Risiko, wurde ja dann
relativiert.
Ja.
Aber interessanterweise im Abstract der Publikation steht es nicht. Du musst wirklich in die Arbeit reingehen.
Ja, also ich finde das total komisch. Ich meine, ich kann das gut nachvollziehen, dass man, wenn man sich dann dazu entschlossen hat, Hormone zu nehmen, dass man es vielleicht auch gar nicht hören will die ganze
Natürlich.
Zeit, ne? Aber mir fällt schon auf oder ich wundere mich schon manchmal über die Vehemenz, mit der dann darauf beharrt wird, dass die also kein Risiko haben.
Das zum Thema, das ist traurig, dass die Präsidentin der DMG das nicht weiß. Ich muss gestehen, ich habe geschmunzelt.
Oh.
Es fässt mich nicht an, sowas, da stehe ich irgendwie drüber, ist mir egal. Aber du musst noch mal eins sagen. Frauen, die spät in die Wechseljahre kommen, haben ein deutlich höheres Risiko für Brustkrebs als Frauen, die früh in die Wechseljahre kommen. Ja, die haben dafür andere Probleme, die frühen Wechseljahre. Die haben mehr Osteoporose, die haben mehr Herz-Kreislauf-Erkrankung, bla bla. Aber das Brustkrebsrisiko ist bei später Menopause deutlich höher als bei früher Menopause. Also wir reden jetzt mal vom Unterschied 45 versus 55. Und jetzt frage ich dich, was passiert denn bei den Frauen in den 10 Jahren?
Da wirkt Östradiol.
Und Progesteron.
Mhm.
Und Progesteron. Und jetzt noch eine andere Sache, das finde ich super interessant. Deswegen, ich glaube auch, dass das körpereigene Progesteron da mindestens so eine Rolle spielt. Ich weise nochmal auf die erhöhte Proliferationsrate in der zweiten Zyklushälfte hin. Und interessanterweise haben Frauen mit einem PCOS, die chronisch anovulatorisch sind, also die chronisch keine Ovulation haben.
Polyzystisches Ovariensyndrom.
Polyzystisches Ovariensyndrom, das sind die Frauen, die haben zu viel männliche Hormone, die haben Zyklusstörungen, die haben Pickel und Haarausfall und zu viel Haare an den Stellen, wo sie nicht haben wollen. Aber die haben eben auch ganz oft nur seltenen Eisprung. Die haben auch eine Insulinresistenz. Und da würde man eigentlich erwarten, die Insulinresistenz müsste doch machen, dass die mehr Mammakarzinome haben. Und die sind auch meistens adipös. Haben sie aber nicht.
Ach.
Deren Brustkrebsrisiko ist nicht erhöht. Und meines Erachtens liegt es dran, dadurch, dass die keinen Eisprung haben, haben sie auch kein Progesteron. Also das ist jetzt ein bisschen vielleicht weit hergeholt, aber würde auch die These untermauern. Und ich muss es nochmal sagen, es ist, glaube ich, nicht das Östrogen, was das Problem ist, sondern das Gelbkörperhormon. Und es gilt leider auch fürs Progesteron und fürs Dydrogesteron. Wir haben übrigens fürs Dydrogesteron relativ viele Daten. Was daran liegt, dass in England, die ja diese ganzen Registerstudien auch machen, ist das Dydrogesteron auch viel eingesetzt wird. Und dafür haben wir relativ viele Daten, von dem wir ziemlich sicher sagen können, Dydro macht weniger Risiko als die synthetischen Gestagene. Und fürs Progesteron haben wir eben kaum Langzeitdaten. Und diese E3N-Studie ist die einzige, die das wirklich untersucht hat. Und da kommt eben raus, 1,3-fach bei Frauen mit Östrogen und Progesteron irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren. Diese Gruppe hat man angeschaut. Ich finde 1,3-fach echt nicht viel.
Das ist nicht groß erhöht.
Und das
ne?
ist nicht groß erhöht und ich finde das auch überschaubar. Und wenn jemand Hormone nehmen möchte und ob er nun Leidensdruck hat oder nicht, soll sie das gerne machen. Und dann bin ich auch immer dafür, im Langzeiteinnahme, also jenseits der Menopause, bitte unbedingt Progesteron oder Dydrogesteron. Und warum Dydrogesteron? Weil es einfach von manchen Frauen besser vertragen wird. Und jetzt jetzt erinnere ich nochmal, E3N-Studie, Dydro hat die Gebärmutterschleimhaut irgendwie ein bisschen besser geschützt. Das Risiko war 1,6-fach, beim Progesteron nochmal 2,7-fach. Auch an der Stelle muss man jetzt sagen, und da denke ich an das, was du vorhin von Herrn Puchter gesagt hast, selbst in der Studie war das Endometrium-Karzinom selten. Bei 60.000 Frauen, die darauf untersucht wurden, hatten 300 ein Endometrium-Karzinom, also 0,5%. Ist jetzt nicht so aufregend, ja. Jetzt könntest du natürlich sagen, naja gut, die paar, die nehme ich in Kauf und dafür habe ich nicht den Negativeffekt des Gestagens. Denn jetzt kann man sich ja auch fragen, warum empfiehlt denn ein Herr Puchter nur Östrogen zu nehmen? Naja, weil alle Daten sagen, eine reine Östrogentherapie macht kaum ein Brustkrebsrisiko und die übergewichtigen und adipösen Frauen, die werden wahrscheinlich sogar geschützt vom Brustkrebsrisiko. Dafür spricht relativ viel.
Und Brustkrebs ist viel häufiger als Gebärmutterkrebs.
Ja, ne? Brustkrebs ist viel häufiger, aber immerhin, das Endometriumkarzinom gehört zu den 5 Top-Karzinomen bei den Frauen. Ich glaube, es ist an 4. Stelle. Ich weiß jetzt nicht ganz genau im Kopf. 1. Stelle ist Brust, 2. Stelle Darm. Also, ich finde, man muss das differenziert sehen und nochmal, es ist nicht so, dass bioidentische Hormone kein Risiko machen. Das heißt, à la longue, und das wird sich natürlich in dieser Gruppe, die eine Anwendung von bioidentischen Hormonen auf lange Zeit propagieren, wobei wir dafür 0 Daten haben, dann wird es sich trotzdem rein vom gesunden Menschenverstand her darauf fokussieren, dass man sagt, okay, hier rechts ist das Brustkrebsrisiko und hier links ist A, die bessere Lebensqualität, aber auch der Schutz des Knochens vor Diabetes, das ist ja schon eine Aussage, ja, des Knochens, des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, ich wäge ab, wie stark wiegt das Brustkrebsrisiko? Das ist individuell unterschiedlich. Also es gibt ja auch in der Stadt Praxen, die sagen, um Gott, das wären keine Hormone. Das finde ich jetzt zum Beispiel maßlos übertrieben, weil das Brustkrebsrisiko ist überschaubar. Und ich kann das Brustkrebsrisiko zwar nicht eliminieren, aber ich kann es entschärfen, indem ich regelmäßig, ja, erstens das, kein Alkohol, abnehmen, Sport machen, kannst jetzt sagen, ein bisschen freundloses Leben, aber egal. Können wir alle mitsprechen. Aber du kannst es auch entschärfen, indem du einfach regelmäßig die Brust untersuchst. Mhm. Damit verhinderst du den Brustkrebs nicht, aber du erkennst ihn früh. Und jetzt meine Lieblingsstatistik, ein früh erkannter Brustkrebs im Stadium 1, und das ist immerhin die Hälfte aller Brustkrebsfälle in Deutschland, hat eine 5-Jahres-Überlebensrate von 101%. I love it. Vom RKI eine Statistik und die finde ich erstaunlich, wenn ich mich immer frage, wie können 101 Frauen überleben, wenn 100 Brustkrebs haben? Okay, aber das ist vielleicht eine statistische Kapriole. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Frau mit so einer Diagnose beginnt, gesünder zu leben.
Ja, da sehr vorsichtig zu sein, ne?
Ja, aber das, und das ist doch die positive Message, ja? Das heißt.
Ja, total.
Guck nach dem Brustkrebs, guck nach der Brust und dann kannst du das meinetwegen lange machen, wenn du das unbedingt willst, habe ich überhaupt kein Problem mit. Mhm. Aber zu sagen, bioidentische Hormone machen keinen Krebs, ist einfach falsch.
Okay. Huck. Huck. Hast du gesprochen?
Ja, ich habe gesprochen, und das, weil es mir auch ein echtes Herzensanliegen ist.
Ich will jetzt nochmal einen kleinen Gedanken anfügen aus Apothekerin-Sicht, was ich mir dabei immer denke. Ich meine, es ist doch total normal, bei jedem Arzneimittel müssen wir einen individuellen Nutzen gegen individuelle Risiken abwägen. Und ich merke das dann immer, wenn man mal ins Gespräch darüber kommt, wie die Leute irgendwie, ich sag mal, enttäuscht sind, dass selbst eine Aspirin ja Nebenwirkungen haben kann, ne? Wenn du es genau nimmst oder wenn du sie regelmäßig nimmst, vielleicht hochdosiert oder, also das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, ne? Aber dieser Wunsch nach einer risikofreien Behandlung, den wird man nur sehr, sehr selten erfüllen können. Und dass sich ausgerechnet bei den Hormonen sich da so drauf fokussiert wird und so drüber gestritten wird und auch innerhalb dieser ganzen Blase, die sich jetzt wirklich, wirklich stark macht für eine Verbesserung für alle Frauen, das beobachte ich irgendwie mit einem gewissen Befremden.
Ja, da bin ich völlig bei dir, Diana. Und ich habe immer schon mal überlegt, aber ich hatte aus Zeitgründen, ich würde so gerne mal saubere Daten finden, was zum Beispiel diese ganzen Schmerzmittel und entzündungshemmenden Mittel, die die Menschen ja over the counter kriegen, also ohne Rezept, Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol, Voltaren. Also ich glaube, Paracetamol ist, wenn du nicht jetzt 4 Gramm schluckst, dann killst deine Leber, kannst auch dran sterben.
4 Gramm ist, glaube ich, sogar die erlaubte Tagesdosis.
Ist ja, aber alles, entschuldige, aber alles, was drüber ist, ist ein Problem, genau. Also Aspirin, Magengeschwüre durch Aspirin, Magengeschwüre durch Ibuprofen, Niereninsuffizienz durch Ibuprofen. Also mir hat ein Nephrologe gesagt, die Dialysefälle, die sie haben, bei jungen Menschen sind entweder die so einen jugendlichen Diabetes haben oder aber die Ibuprofen-Nieren, die einfach aufgrund von Schmerzen dauernd Ibu genommen haben, Sportler gerne, weil es dann besser ging im Wettkampf, und dann kriegen die eine terminale Niereninsuffizienz. Das heißt, die hängen an der Dialyse.
Also mir fällt es einfach immer wieder auf.
Ja, du, ich bin völlig bei dir. Also die Relation, und das muss man jetzt trotzdem auch nochmal sagen, das zeige ich auch immer wieder, wenn auf den Nebenwirkungen rumgehackt wird, auch manche Presseorgane machen das gerne. Ich sag's jetzt ruhig mal, die Süddeutsche Zeitung schreibt dann immer noch im Januar, dass Hormone Brustkrebs, Schlaganfall, Thrombose und Herzinfarkt machen, steht da so drin. Und da wird aber verschwiegen, dass es sich das tatsächlich alles auf die geschluckten WHI-Studien bezieht.
Der Text
war
eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und ich war doch überrascht darüber, wie man sich so wenig mit dem Thema auseinandersetzen kann, bevor man dann so einen Aufschlag macht. Aber okay, anderes Thema. Ich habe hier noch eine große Frageliste. Wir müssen noch weitermachen. Es kamen einige Fragen zum Thema Zustand nach Thrombose oder Embolie. Also meist war es eine Lungenembolie und meist auch durch Pille, muss man ja wirklich dazu sagen. Einige Frauen schrieben, sie dürften deswegen gar keine Hormone nehmen. Würdest du auch keine Hormone verordnen, weil andere bekommen welche? Das kann ich
also
schon sagen.
Also, jetzt muss man mal dazu sagen, wir wissen schon ziemlich genau, dass die Therapie über die Haut von Östrogen das Thromboserisiko nicht oder wenn nur ganz gering erhöht. So, warum gering? Es ist eine Dosisfrage. Also je mehr Östrogen ich auch über die Haut einbringe, dann mache ich doch ein erhöhtes Risiko. Dafür muss man eins wissen. Warum machen geschluckte Östrogene ein hohes Risiko oder ein erhöhtes Risiko? Das wandert alles auf einmal in die Leber. Das ist der sogenannte First-Pass-Effekt. Das kann die Leber gut ab, aber es schiebt die Gerinnungsfaktoren an. So, jetzt macht die Leber mehr Gerinnungsfaktoren, steigert die.
Will man nicht, wenn man eine Thrombose hat.
Will man, das geht auf gar keinen Fall, ja? Dann erhöhst du das Thromboserisiko ungefähr um den Faktor 1,4 bis 4.
Also würdest du es niemals oral verordnen?
Niemals oral. Klar. So, es geht, aber weil wir das wissen, dass Frauen, die schon mal eine Thrombose hatten, wenn sie Östrogene genommen haben, noch mehr Thrombosen hatten, hat man in die Beipackzettel geschrieben, keine Östrogene nach Thrombose. Nun wissen wir aber, dass die transdermale Therapie, wo wir sozusagen die Leber umgehen und die Gerinnungsfaktoren nicht angeschoben werden, dass die kein erhöhtes Thromboserisiko haben. Es sind allerdings nur Beobachtungsstudien, aber die sind schon ziemlich gut. Und das ist nochmal eine Frage der Dosis, denn wenn du dich jetzt von oben bis unten mit Gynokardin-Gel einschmierst, dann kommt auch ganz viel in der Leber an und dann hast du auch eine Anschiebung der Gerinnung. Aber das macht ja niemand. Das heißt, bei einer niedrigen Dosis kann man definitiv davon ausgehen, dass du dein Thromboserisiko nicht namhaft erhöhst. Das Problem ist so ein bisschen, es steht in dem dummen Beipackzettel drin, dass es kontraindiziert ist, dass ich es nicht geben darf. Und jetzt bin ich in dem Dilemma, was mache ich jetzt? Das Problem ist, viele dieser Frauen kriegen gesagt, sie dürfen niemals mehr Hormone nehmen. Ich bin ganz glücklich, weil es mittlerweile eine Reihe von Gerinnungsspezialisten gibt, die dazugelernt haben und die schreiben, transdermal geht. Leider gibt es auch Gerinnungsspezialisten, die das Gegenteil sagen oder die einfach nur sagen, Hormone gehen gar nicht. Das ist sehr undifferenziert. Ich denke, das hat was mit vielleicht nicht profundem Wissen zu tun. Und wenn du was nicht genau weißt, dann sagst du immer lieber, nicht. Das ist immer wieder
großes,
das Gleiche. Also trotz alledem, wenn ich jetzt jemand wirklich habe mit einer Lungenembolie, die hat natürlich von Haus aus ein erhöhtes Risiko, dass sie wieder eine kriegt. Einfach weil sie schon mal eine hatte. Und dann weiß ich natürlich nicht, ist jetzt mein Hormon der böse Bube gewesen? Nach menschlichem Ermessen nicht. Ich würde trotzdem bei Zustand nach Lungenembolie oder nach tiefer Beinbeckenvenenthrombose mit Hormonen immer erstmal zurückhaltend sein und erstmal gucken, was können wir denn sonst noch so machen. Es gibt ja einiges, was man machen kann. Und dann würde ich, wenn die Patientin aber sagt, das hilft mir alles nicht und ich möchte gerne Hormone oder hat sie vielleicht auch noch eine Osteopenie oder eine Osteoporose, dann geben wir niedrig dosiert transdermal was. Das sind übrigens die Fälle, wo ich tatsächlich gelegentlich den Spiegel bestimme, weil ich will da nicht zu hoch dosieren, sondern ich will so knapp an der Grenze, dass die gerade beschwerdefrei ist, sein. Und da muss man auch nochmal sagen, in der Perimenopause, wenn wir mal zwischendurch abstrus hohe endogene Östrogenspiegel haben, auch das kann ja theoretisch das Thromboserisiko nochmal anschieben.
Ja, ja.
Da würde ich sogar so weit gehen und sagen, eine Gestagen-Monopille, also so eine östrogenfreie Ovulationshemmer, geben und dann vielleicht ein bisschen Gel dazu. Damit hat sie immer noch wahrscheinlich eine bessere Situation, aber das ist kein studienbelegtes Vorgehen. Das ist mehr so eine hypothetische Überlegung meinerseits. Also ich bin da nicht so strikt. Zustand nach Thrombose und Lungenembolie, vorsichtig niedrig dosiert Transdermalöstrogen, möglichst neutrales Gestagen dazu. In der Perimenopause vielleicht eine östrogenfreie Pille und postmenopausal gerne Dydro oder Progesteron.
Eine Hörerin schrieb, auch Zustand nach Thrombose und sie nimmt orales Östradiol und einen Blutverdünner, so einen modernen, so einen direkten oralen. Und jetzt kam die Frage, kann sie den Blutverdünner weglassen, wenn sie auf transdermales Östradiol umsteigt?
Also das ist schon eine sehr spezielle Fragestellung. Warum soll ich denn Östrogen oral nehmen, wenn es das auch transdermal gibt? Die Frage, ob sie den Blutverdünner weglassen kann, die muss sie mit ihrem Internisten klären, wenn der sagt, wegen ihrer Gesamtsituation sollten sie besser einen Blutverdünner nehmen. Also, dass jemand nur wegen der oralen Östrogengabe einen Blutverdünner nimmt, finde ich, sagen wir mal so, speziell. Habe ich auch noch nie gehört, weil ich würde immer denken, transdermal ist sowieso besser. Es ist allerdings so, dass sogar die Leitlinie zur Kontrazeption sagt, solange die Patientin ausreichend dosierte Blutverdünner nehmen, dürfen sie sogar eine Pille weitergeben. Das machen wir nicht. Ja, das, we don't do that. Wir machen das nicht.
Also okay, aber einfach, das...
Weil die kann ja auch mal den Blutverdünner vergessen oder sie nimmt ihn zu wenig oder sie hat erbrochen und er kam wieder raus. Also ich würde da immer ohne orales Östrogen arbeiten.
Okay, aber das stellt das Ganze nochmal in einen anderen Rahmen, ne?
Vielleicht.
Also, ja. Kann man denn sein Thromboserisiko weiter verringern, wenn man auch das Progesteron nicht schluckt, sondern vaginal?
Nein, das hat bei Progesteron okay. Hat tatsächlich keinen Einfluss, das ist egal.
Okay, ich hatte das befürchtet. Und hier kommt noch die Frage von einer Hörerin, die nur sehr ungern Hormone nehmen würde und sich fragt, kann man die Östrogenproduktion des Körpers irgendwie unterstützen? Ich glaube, das ist ein eigener Podcast, aber die konkrete Frage war, gibt es Vitamine, auf deren Spiegel man achten sollte, wenn man in diese, ich sag mal, wilde hormonelle Umbruchphase kommt?
Also meines Wissens das Einzige, worauf man achten sollte, ist Vitamin D. Aber das wird an deinem Östrogenbesatz auch nichts ändern.
Da.
Entschuldigung, man muss sich immer überlegen, warum kommen die Wechseljahre? Der Eizellvorrat ist aufgebraucht. Und du wirst durch nichts auf der Welt, ob Vitamingabe, ob Yoga und auf dem Kopf stehen, du wirst diese Eier einfach nicht wiederherstellen können. Die sind einfach gone und damit musst du leben.
Ja gut, dazu haben wir viele, viele Folgen produziert.
Ja, du kannst aber, du erleichterst dann die Symptome. Ja, aber du kannst nicht den Östrogenmangel verhindern. Du kannst die Symptome des Östrogenmangels, die kannst du sicher durch viele, viele Maßnahmen erträglicher, besser verschwinden lassen. Aber du kannst nicht die Östrogenproduktion wieder antörnen.
Ja.
Das ist eigentlich das Entscheidende.
Ja, verstanden. So, jetzt kommt ein Thema, darüber haben wir in diesem gesamten Podcast noch überhaupt nicht gesprochen, nämlich Rimkus. Also Rimkus ist ja eine Methode, da wurde immer schon mit bioidentischen Hormonen gearbeitet, ne, und sehr individuell gearbeitet. Und das erscheint mir, aber vielleicht korrigierst du mich gleich, erschien mir lange wie so ein Ausweg in der Zeit, wo Hormone total verpönt waren, dass man dann sagte, okay, aber ich brauche was, na gut, dann mache ich Rimkus. Weil das haben dann auch andere, bieten ja überwiegend Heilpraktiker an, ist das richtig?
Nein, das stimmt nicht, das machen auch Ärzte.
Okay.
Es gibt sogar eine Liste von Rimkus-Therapeuten, kannst du nachlesen. Wobei auf der Website, Rimkus-Website hat sich ein bisschen was getan, ich wollte das neulich nochmal nachlesen und da habe ich dann nichts, das was da früher stand, habe ich nicht gefunden, aber es gibt richtig Ärzte, die sagen, ich arbeite nach Rimkus-Methode.
Und kannst du einmal erklären, was das ist und warum du es eher skeptisch siehst?
Du hast gerade was bei der Frage 1 gesagt. Das hat man damals gemacht, weil man dann mit Bioidentischen arbeiten wollte. Also ich muss jetzt mal eins sagen. Das Presomen, was diese Stutenhormone sind, wobei die ja aus der Natur kommen, mal so nebenher, ja, also das muss man ja mal aussagen, die gibt's ja in Deutschland gar nicht mehr. Die gibt's noch in den USA, die haben wir nicht. Aber in Deutschland und Europa hat man eigentlich seit ganz vielen Jahren immer mit 17-Beta-Östradiol gearbeitet. Das ist das bioidentische Östrogen, das genauso aussieht wie das, was aus dem Eierstock kommt. Und Herr Rimkus behauptete immer, sein Östrogen sei bioidentischer. Wenn du jetzt mal die Apotheker fragst, wieso ist denn das bioidentischer, wird immer gesagt, ja, wir stellen es aus der Jamswurzel her oder aus Soja. Und jetzt fragst du mal die ganze Industrie und rate dreimal, woraus stellen die ihre ganzen Sexualsteroherde, alle, Östradiol, Progesteron und so weiter, aus der Jamswurzel. Jetzt wird's noch besser. Ich habe neulich dann mal eine Apothekerin gefragt, die mit diesen Magistralrezepturen arbeitet und die das aber auch sehr gut und ordentlich macht. Und die hat mir nämlich erklärt, die beziehen diese Grundsubstanz alle von Großhändlern, die mit 17-Beta-Östradiol handeln Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rimkus-Apotheker das anders machen. Die stellen das nicht in ihrem Kämmerchen aus Jamswurzel her. Das können die gar nicht. Das geht gar nicht, ja. Du musst die Jamswurzel chemisch so bearbeiten, dass die entsprechenden sexual. Das ist nicht trivial. Wenn du übrigens Jamswurzel schluckst, das kannst du Tag und Nacht machen. Da kannst du gar kein Östrogen draus machen, weil dein Körper die Enzyme nicht hat. So, jetzt spannende Frage. Weißt du, wo die das herkriegen? Die kriegen das von Großhändlern. Und weißt du, wo die es herkriegen? Aus China. Aus Wuhan. Wo nämlich große Fabriken aus Jamswurzel Sexualsteroide herstellen.
Aber also ja, für alle.
Also und Progesteron, und das kriegen die alle. Die Industrie kriegt es wahrscheinlich auch aus Wuhan, aber das wusste sie auch nicht so genau. Die haben vielleicht auch eigene Mantelverträge mit den Lieferanten aus Wuhan. Vielleicht macht die Industrie auch doch selbst. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass alle dieses Östrogen verwenden, das 17-Beta-Östradiol, was genauso aussieht wie das aus dem Eierstock. Und wenn irgendjemand behauptet, sein Östradiol sei bioidentischer als das von den anderen, entschuldige bitte, das ist grober Unfug, das stimmt nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Herr Rimkus sagt, er packt das Östrogen in Kapseln, da ist Olivenöl drin und irgendein Kupfer und noch irgendwas. Und dann sagt er, damit umgeht er diesen First-Pass-Effekt, den wir gerade schon beschrieben haben. Der First-Pass-Effekt passiert einerseits, dass das Östrogen in der Leber anflutet, dann macht die Leber daraus so eine Art Reserve-Östrogen. Das ist das Östron, auch E1. Und was passiert jetzt? Also, und das ist so eine Art Reserve-Östrogen, das holt sich der Körper immer wieder. Das heißt, wenn du Östrogen schluckst, hast du einen extrem zugunsten von Östron verschobenen Koeffizienten zwischen E2 und E1. Fünffach, zehnfach, so. Wenn du Transdermalöstrogen gibst, dann ist es immer etwa gleich, plus minus 1:2 oder 2:1. So, wenn du jetzt perfiderweise bei Frauen, die Rimkus-Kapseln schlucken, E1 und E2 bestimmst, guess what? Das E1 ist ungefähr 10-mal so hoch wie das E2. Ein Beweis dafür, dass du einen First-Pass-Effekt hast. Herr Rimkus sagt, er umgeht den First-Pass-Effekt. Damit kann ich ihn mit jeder Patientin widerlegen. Die messen nur alle kein E1. Die messen dann E2. Dann kommt noch dazu, dass der E2-Spiegel abfällt, je länger die Einnahme zurückliegt, weil das wird ja alles in E1 verwandelt. Herr Rimkus orientiert sich, also die Rimkus-Methode, ich weiß gar nicht, ob er das selber noch macht, der müsste schon relativ alt sein, der orientiert sich an den Spiegeln. Und jetzt gibt's noch was. Der sagt, 120 bis 180 Pikogramm muss der Spiegel sein. Wenn du die Östradiolspiegel junger Frauen mittelst über den Zyklus, dann bist du bei 80 bis 100. Also 120 bis 180 ist relativ viel. Das heißt, der hält die ganze Zeit die Frauen in einem Östrogen-Level, wie wir es eine Woche vor der Ovulation haben, vom Eisprung. Weißt du was? Geht's den Frauen super. Mhm. Aber sie haben turmhohe Östrogenspiegel und sie haben ganz sicher auch ein erhöhtes Thromboserisiko, was sich auch so im Bereich von dreifach erhöht bewegen dürfte. Da gibt's natürlich keine Studien zur Rimkus-Methode. Und das erzählt er, der sagt, ich habe keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Das passiert alles nur mit den synthetischen Hormonen. Ich muss jetzt nochmal sagen, alle Östradiolpräparate, die wir hier haben, sind mit bioidentischem Östrogen. Also insofern, da muss ich gestehen, das finde ich sehr problematisch. Das ist den Frauen so gut, die sagen alle, mir geht's super. Ja klar, ein super hoher Östrogenspiegel geht's den meisten Frauen gut. Mhm. Und so oft ist das Thromboseereignis eben dann doch nicht.
Vielleicht verliert diese Methode jetzt auch einfach einen Stellenwert, wo mehr Frauenärzte im kassenärztlichen Betrieb selbstverständlicher Hormone verordnen.
Keine Ahnung.
Ne? Es schien mir so ein bisschen so ein Ausweg zu sein.
Ja, das ist so ein bisschen, naja, und da wurde halt wahnsinnig damit Werbung gemacht, wir sind so bioidentisch und das ist alles ganz harmlos. Und auch Herr Rimkus schreibt auch in seinem Buch, dass er nie negative Auswirkungen hatte. Aber das kann irgendwie nicht sein, weil alle Daten, die mit den gleichen Substanzen, also der arbeitet auch mit natürlichem Progesteron, aber es gibt natürlich null Daten dazu, wie viel Endometriumkarzinome gibt's da, also Gebärmutterschleimhautkrebs, wie viel Brustkrebs, wie viel Thrombosen, gibt's ja keine Daten zu. Das ist eine rein empirische Medizin.
Ich wollte jetzt auch noch was zu sprechen kommen, wo ich mir manchmal denke, das wäre auch so ein Ausweg gewesen für die Frauen und warum ist es nicht 20 Jahre früher auf den Markt gekommen? Und zwar dieses neue Mittel Fezolinetant, ne, gegen Hitzewallungen, vasomotorische Beschwerden. Kann man das so sagen, dass das jetzt wirklich eine Bereicherung ist für alle mit einer handfesten Kontraindikation, also vor allem für alle mit einem Brustkrebs?
Also grundsätzlich halte ich es für eine extrem gute Bereicherung, weil wir auch jetzt bereits erste Erfahrungen machen. Es hilft wirklich total gut. Ich habe Patienten, die sagen, danke, dass Sie mir mein Leben zurückgegeben haben. Mhm. Ja, also das finde ich schon beeindruckend.
Sie verordnen es aber nur, wenn Hormone nicht gehen.
Ich verordne es dann, wenn ich aus irgendeinem Grund keine Hormone geben will oder die Patientin das partout nicht möchte. Mhm. Oder so. Du hast gerade schon erwähnt, Mammakarzinom. Die Substanz ist nicht explizit getestet an Mammakarzinom-Patientinnen.
Warum macht man das dann nicht?
Ja, das war ein bisschen schade, fand ich auch. Es laufen aber jetzt Studien. Mhm. Also genau diese Gruppe wird studiert. Mhm. Es waren in den Studien zum Fezolinetant auch Frauen mit drin nach Mammakarzinom. Aber das haben sie nicht als eigene Gruppe untersucht. Die wurden einfach mit aufgenommen. Man hat halt einfach Frauen aufgenommen in die Studien, die eine Kontraindikation für Hormone hatten oder die partout keine Hormone nehmen wollten. Das war die Studienpopulation und noch ein bisschen was anderes, komplizierter. Es waren gar keine Patientinnen drin und das wissen wir auch noch nicht so ganz genau, die unter einer noch vorhandenen antihormonellen Therapie standen. Und da wird man sich natürlich auch immer die Frage stellen, gibt es Interaktionen, also Wechselwirkungen zwischen
den genau. Und es scheint Tamoxifen so, und ja. so weiter. Und ja. Okay, das heißt, das ist noch nicht beantwortet.
Doch, nee, aber es gibt natürlich pharmakologische Überlegungen, man ja auch weiß, wie diese Substanzen abgebaut werden und auf welcher Basis es theoretisch eine Wechselwirkung gibt. Es ist zum Beispiel so, dass dieses Präparat mit bestimmten Antidepressiva zusammen nicht eingenommen werden sollte, zum Beispiel mit dem Fluvoxamin, weil sich das gegenseitig beeinflusst. Ja, das ist keine gute Idee, aber es gibt Überlegungen mit Tamoxifen, sind keiner Wechselwirkung zu erwarten und mit den meisten Aromatasehämmern nicht. Ich habe leider vergessen, welche. Es gab ein oder zwei, wo es wahrscheinlich oder vielleicht eine Wechselwirkung geben wird. Im Augenblick habe ich das so, Frauen, die mit der Therapie fürs Mammakarzinom durch sind und Hitzewallung haben, die kriegen von mir auch diese Substanz. Und ansonsten habe ich die ein oder andere, die aus anderen Gründen keine Hormone darf, will oder was auch immer. Und da ist es hilft wirklich gut.
Es ist aber bisher ja nur an Frauen in der Postmenopause untersucht.
Ja, ne? Also es ist untersucht an Frauen zwischen 40 und 65, die postmenopausal waren. Ich habe so ein bisschen die Frage, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ich glaube, die mussten 6 Monate blutungsfrei sein.
Okay.
Und dann ist bei den 40-Jährigen sicher die ein oder andere. Und es gibt in der einen Studie auch eine mit dem Endometrium-Karzinom, aber das war gar safe eine, die noch eine Restfunktion hatte und es deswegen gekriegt hat. Also das würde ich ziemlich sicher sagen. Es wird bei den Substanzen, achtet man besonders auf die Leber. In USA ist es zum Beispiel so, dass die Zulassung nur mit Kontrolle der Leberwerte ist. Warum? Weil die erste Substanz, die es dazu gab, die hieß ein bisschen anders. Da gab es tatsächlich im Drittel der Fälle Leberwerterhöhung und deswegen hat man die Substanz verlassen und deswegen guckt man jetzt bei dieser Studie besonders auf die Leberwerte. Es gab Einzelfälle mit Leberwerterhöhung, die aber reversibel waren. Aber ich denke, das ist was, was man sich nochmal sehr genau anschauen wird. In Deutschland ist es zugelassen, ohne dass du die Leber überprüfst. Ich gebe zu, ich gucke immer mal auf die Leber. Mhm. Und es gibt ja noch eine weitere Substanz, die wahrscheinlich nächstes Jahr zugelassen werden wird. Die heißt Elinzanetant. Die hat noch so einen zweiten Rezeptor, den sie blockiert. Ob das was bringt, weiß man nicht. Was spricht gegen die Substanz? Wir haben natürlich keinen Schutz vor Osteoporose.
Jetzt gegen Fezolinetant.
Ja, wir haben keinen Schutz vor Osteoporose. Interessanterweise hat sich in den Studien gezeigt, dass die Schlafqualität sich verbessert hat. Mit beiden übrigens, sowohl mit dem Fezolinetant als auch mit dem anderen, dem Elinzanetant. Ob das ein direkter Effekt auf den Schlaf ist oder ob es einfach über den Umweg ist, weniger Hitzewallung, besserer Schlaf, das werden wir noch sehen. Also es ist rein theoretisch durchaus möglich, dass es einen eigenen Effekt auf Schlaf und vielleicht auch auf die Stimmung hat, aber das wissen wir noch nicht genau. Ansonsten gab es wenig Nebenwirkungen. Es wurde mal diskutiert, ob es vielleicht ein bisschen mehr Karzinome gab, weil das in einer der Studien vermeintlich gehäuft war. Aber da muss ich jetzt wieder sagen, das waren tatsächlich, also keine Mammakarzinome nebenher, sondern das war irgendwie...
Neoplasien habe ich gelesen.
Ja, Neoplasien,
ne? Das ist so Gewebeneubildung.
Ne, das ist identisch mit Karzinom eigentlich.
Aber kann das nicht auch gutartig sein?
Ja, es kann auch mal gutartig sein. Es waren viele Hautneoplasien. Und ehrlich gesagt würde ich niemals denken, dass innerhalb von 6 Monaten sich das entwickelt aufgrund einer Medikamentennebenwirkung. Aber auch da werden wir natürlich Holzaugesau wachsam in der Zukunft sehen. Und du hast vorhin genau richtig gesagt, was wirkt hat auch Nebenwirkungen. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt das Allheilmittel ist und null Nebenwirkungen hat.
Gibt es Kontraindikationen? Also außer Leberproblemen?
Ja, das ist eigentlich die wesentliche. Leberprobleme. Und es ist im Moment nicht getestet an Frauen jenseits von 65. Also die Studien waren 40 bis 65. Das heißt, ich habe tatsächlich auch eine 70-Jährige, der habe ich es aber jetzt verschrieben und die ist total happy damit. Also da muss man so ein bisschen zurückhaltend sein. Aber Leber, also Leber ist wirklich was, da kannst du es nicht geben, wenn jemand ein Leberproblem hat.
Also ja, ich finde es super, dass es überhaupt eine Alternative gibt.
Und es macht relativ wenig Nebenwirkungen, so jetzt subjektiv, ne? Also es macht mal Patienten ein bisschen Kopfschmerz, mal ein bisschen Bauchkrummeln. Aber wenn du die Studie anguckst, Placebo versus Präparat, dann sind die Nebenwirkungsraten in beiden Gruppen gleich ungefähr.
Liebe Meno an mich Fans, ich würde mich total freuen, wenn ihr auch unseren Saisonwechsel-Newsletter abonnieren mögt. Den schreibe ich im Wechsel mit meiner lieben Kollegin Andrea Berning, einer Online-Kollegin, die wie Diana ebenfalls auf Gesundheit spezialisiert ist. Jede Woche findet ihr darin Inspiration, Buchtipps, Wissenswertes und kleine Lifehacks rund um das Thema Frauengesundheit in der Lebensmitte und Wechseljahre. Den Link zum Saisonwechsel-Newsletter findet ihr in den Shownotes. Er flattert dann jeden Freitag in euer Postfach. Und jetzt zurück zur Folge.
Dann kam eine Frage aus dem Bereich Fettstoffwechsel. Dazu haben wir ja im Übrigen noch keine Folge gemacht, ne? Vielleicht müssen wir das mal. Also es heißt ja immer, die Werte gehen hoch. Also auch auf den Fettstoffwechsel hat die Menopause keinen guten Einfluss. Aber jetzt kam eine spezielle Frage zum Lipoprotein A, ne? Das ist ja auch so ein Marker, der oft verglichen wird mit dem schlechten Cholesterin, mit dem LDL. Und der gilt als unabhängiger Indikator für das Herzinfarkt und Schlaganfallrisiko. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse drüber? Was passiert denn mit diesem Wert in den Wechseljahren? Also jetzt speziell damit. Ist der ein Thema? Oder
ist ja, der ist schon ein Thema, wobei der tatsächlich so ein Schwarz-Weiß-Thema ist. Entweder hast du das oder du hast es nicht.
Heißt es ja immer, ne?
Das heißt eigentlich immer, also wenn du jetzt da dir misst und der Wert ist niedrig, dann vergiss es, ja? Also wir gucken nach dem Wert bei allen, wo in der Familie viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Und dann gucken wir, ist er erhöht. Wir sehen aber schon, dass der je nach Lebensstil und so weiter sich doch so ein bisschen verändert. Und das habe ich relativ neu gelernt von Frau Professor Eifert aus Leipzig. Die sagt, ja, es gibt eben doch eine Veränderung durch bestimmte Maßnahmen. Und da ist es tatsächlich
Ernährung.
So, ja, aber dass tatsächlich das Östrogen den ein bisschen runterholt.
Okay.
Ob das dann im Endpunkt wirklich einen Unterschied macht, ob du dann tatsächlich weniger Ereignisse hast. Also für mich ist der LPA-Klein-A-Wert einfach einer, wenn ich weiß, die Patientin hat das, dann muss die frühzeitig zum Kardiologen und sich super gut checken lassen. Die haben dann meistens auch ein hohes LDL. Die Indikation für ein Statin, also für einen Lipidsenker, sehr viel großzügiger stellen.
Das bedeutet, eine Hormonersatztherapie im Zweifel hat sie einen senkenden Einfluss, aber man muss diesen Wert mit dem Kardiologen irgendwann schicken.
Ja, ja, also das macht auch nicht der Gynäkologe, das ist wirklich, bleib bei deinen Leisten. Die muss zum Kardiologen und die muss ihre gesamte Situation optimieren.
Es kam die Frage, mich würde sehr interessieren, ob im Ausland schon mehr Frauen Hormone nehmen. In Deutschland sind ja die letzten Zahlen immer noch die 7,4% der Frauen nehmen Hormone, ne?
Ist das deine Information?
Das ist jetzt meine nächste Frage an dich. Hast du aktuellere Zahlen?
Ich habe aktuelle Zahlen im Moment nicht. Also es war so, die letzten, die ich hatte, waren 6,5 oder so. Wobei man sagen muss, da gibt es eine Dunkelziffer, nämlich von denen, die zu Spezialärzten gehen, die Magistralrezepturen aus der Apotheke verkaufen. Das sind ja diese 6,4, sind ja die verordneten Präparate der Technikerkrankenkasse. Ja? Also ich würde sagen, die Tendenz ist steigend und ich habe keine aktuellen Zahlen.
Okay.
Wo die Zahl tatsächlich gestiegen war in England, wo es ja dieses Gesetz gab 2021 zur Unterstützung der Frauen in der Menopause. Da sind die Zahlen definitiv hochgegangen und liegen bei deutlich über 10%. Ich glaube 30% oder 20. In Italien nehmen zum Beispiel kaum Frauenhormone. Da sind wir noch viel niedriger. Ja.
Okay.
Also wir haben viel mit italienischen Spezialistinnen zu tun und Spezialisten. Also in Italien sind die Zahlen noch niedriger. Und ehrlich gesagt, ist eine gute Frage. In Frankreich weiß ich es gar nicht ganz genau. Ich würde schätzen, dass die vielleicht ein bisschen höher liegen als wir. Also mein Eindruck auch von der Studienlage, Spanien ähnlich. Also ich glaube nirgendwo richtig hoch. Also es wird immer noch zurückhaltend damit umgegangen. Jetzt muss ich gleich nochmal was loswerden, dass ich eben auch damit konfrontiert bin, dass ich neulich eine Patientin hatte, die hier in Hamburg bei einer Praxis war. Da hat man gesagt, die wollte Hormone und dann haben die gesagt, wir sind eine Antihormonpraxis.
Was?
Und jetzt muss ich dazu sagen, diese Patientin hatte jede Indikation für Östrogene, denn die war relativ jung noch, sie war so knapp 50, die hat geschwitzt wie verrückt, hatte noch andere Beschwerden und hatte außerdem eine Osteopenie. Aber es gibt auch die Praxis noch. Das kam mir zu Ohren von einer Patientin, die sagte, ich habe überhaupt keine Beschwerden und ich bei meinem Frauenarzt und der hat gesagt, na jetzt nehmen Sie mal Hormone. Auch nicht gut, weil wenn es keinen Grund gibt. Weißt du, die Hauptsache ist doch die, wenn die Frau für bestimmte Dinge, auch zur Prävention, keine Risiken hat, kein Diabetes in der Familie, die Frau ist schlank, die Frau ist sportlich, sie hat eine super Knochendichte, die wird keinen Herzinfarkt kriegen, die wird auch kein Diabetes kriegen und sie wird auch keine Osteoporose kriegen. Ja, das heißt, da fällt der Präventivgedanke doch ziemlich unter den Tisch. Die hat aber vielleicht dann ein erhöhtes Brustkrebsrisiko, wenn ich ihr Hormone gebe. Also das zum Thema, sie müssen jetzt Hormone nehmen, das kannst du einfach nicht so sagen, auch nicht unter dem Gedanken der Prävention.
Gibt es irgendeinen Zusammenhang zwischen den Wechseljahren und dem Karpaltunnelsyndrom?
Das ist eine total interessante Frage, weil ich mich die immer frage. Was wir wissen ist, also das Karpaltunnelsyndrom, vielleicht ganz kurz, das ist so, da wird ein Nerv eingeklemmt zwischen den Sehnen an der Hand und das tritt
sehr
zum Beispiel
schmerzhaft.
Ja, und es tritt besonders auf, guess what, in der Schwangerschaft. Da haben wir ja wahnsinnig viel Hormone und da wird immer gesagt, naja, durch das viele Östrogen wird das alles so ein bisschen mit Wassereinlagerung vollgestopft, dann kann dieser Kanal, der Karpaltunnel, nämlich eng werden und dann drückt es auf den Nerven und es ist doof. Also in den Wechseljahren würde man ja eigentlich das Gegenteil erwarten, da haben die ja eher einen Östrogenmangel. Ich habe tatsächlich die eine oder andere Patientin, die darüber klagt. Manchmal frage ich mich, ob es mit diesen Östrogenspitzen in der Perimenopause zu tun hat, aber gute Daten dazu kenne ich nicht.
Nichts Genaues, weiß man nicht. Also ich würde sagen, wir hören an dieser Stelle auf. Es wird einfach zu viel.
Ich finde aber die wichtigen Themen, also dieses Rimkus-Thema und auch dieses Thema mit bioimpedantischen Hormone machen keinen Krebs, das war mir, sorry, da habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist, glaube ich, wirklich wichtig, um mal aufzuräumen mit dem Quatsch.
Also ich habe hier jetzt noch einzelne Themen stehen, aber das sind so große Fragen, dass ich die zurückstelle und zusehe, dass wir ganze Folgen daraus machen. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich diese Fragen endlich mal alle stellen konnte. Habe ich lange darauf gewartet und ich werde fleißig weitersammeln und mir dann auch erlauben, nochmal anzufragen.
Machen wir
ob
gerne.
Ob wir das nochmal wiederholen können.
Ja.
Vielen Dank. Ach, das ist super. Das höre ich sehr, sehr gerne. Und ja, herzlichen Dank. Und ich sage jetzt einfach mal ganz zuversichtlich, bis zum nächsten Mal.
Ja, alles klar. So, tschüss, tschüss, Diana. Gerne.
Dankeschön. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.